Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Die Antarktis droht instabil zu werden, zumindest in ihrem westlichen Teil. Was das bedeuten könnte, erläutert gleich Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Mehr Gewässerschutz, es gibt eine Einigung im Güllestreit. Das Wattenmeer hat seit 10 Jahren den Status eines UNESCO-Weltnaturerbes. Unser Hamburger Landeskorrespondent war auf Scharhörn unterwegs. Baumkrankheiten gefährden städtisches Grün. Und im Verbrauchertipp geht es ums günstige Kaufen und Aufbewahren von Wertpapieren. Bis ein Prozess so richtig in Gang gekommen ist, vergehen Jahrzehnte. Andauern kann er dann Jahrhunderte. Denn das Ökosystem in den von Eismassen bedeckten Gebieten der Erde reagiert sehr langsam. Ist eine Veränderung aber erst einmal in Gang gekommen, ist sie nicht zu stoppen und wird sich früher oder später auch ganz woanders auswirken. Forscher haben nun Hinweise darauf, dass das Eis der westlichen Antarktis instabil wird. Das könnte dramatische Folgen für hunderte Millionen Menschen haben, wie die Autoren in einer Studie schreiben, die das Fachblatt The Cryosphere veröffentlicht hat. Leitautor ist Anders Levermann, Professor für die Dynamik des Klimasystems am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Guten Tag, Herr Professor Levermann.
Guten Tag.
Wie sind Sie dieser Instabilität im Eis der westlichen Antarktis auf die Spur gekommen?
Also die Instabilität, die haben wir tatsächlich nicht gefunden, sondern die ist schon lange, lange in der Diskussion. Tatsächlich hat, als ich 5 war, ein amerikanischer Glaziologe das vorgeschlagen. Damals gab es noch keine Computer und keine Satellitendaten. Mittlerweile wissen wir, dass dort mögliche Instabilitäten schlummern. Und im 2014, in einem Montag, an einem Mai, sind 2 Studien rausgekommen, die gesagt haben, jetzt ist es tatsächlich passiert, die Westantarktis ist instabil geworden in der Amundsensee. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben geguckt, ist denn damit jetzt schon alles passiert und müssen wir uns um die Antarktis keine Sorgen mehr machen? Und das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt andere Gebiete in der Antarktis, die auch instabil werden können. Die haben wir untersucht und haben gefunden, dass die tatsächlich instabil werden können, aber eben langsamer werden als das, was wir jetzt schon destabilisiert haben. Das heißt, wenn Sie so wollen, ist es eine gute Nachricht einerseits. Wenn noch anderes passiert in der Antarktis, dann werden diese Instabilitäten langsamer. Aber die schlechte Nachricht ist, die schlimmste haben wir schon gestartet und das wird uns tatsächlich die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte beschäftigen.
Wie dick ist die Eisschicht dort denn und wo oder auf welche Art und Weise könnte sie ins Rutschen kommen?
Die ist ins Rutschen gekommen und der antarktische Eisschild ist insgesamt 4000 Meter dick. Das kann man sich gar nicht vorstellen im Allgemeinen. Also ich versuche das immer mal wieder, aber es ist tatsächlich hart, wenn man so in die Luft nach oben guckt und überlegt, wie dick der ist. Das Entscheidende für uns aber ist, dass der Meeresspiegelanstieg, den wir durch die Westantarktis alleine bekommen können, durch diese Instabilität, 3,5 Meter weltweit wären. Und das wäre tatsächlich eine direkte Bedrohung von Hamburg, von New York, von Shanghai, von Kalkutta. Das heißt, dort, wo wirklich viele, viele Menschen leben. Nun muss man nicht gleich Angst haben, weil das passiert nicht über Nacht. Aber es passiert eben mit großer Wahrscheinlichkeit zwingend. Denn die Instabilität hat gestartet. Und genauso wie wir uns an die Griechen erinnern, als die, die uns die Demokratie geschenkt haben, so werden sich in hunderten bis tausend Jahren die Leute an uns erinnern, als die, die die Westantarktis instabil gemacht haben.
Wie viel Unsicherheit steckt denn noch in Ihren Ergebnissen, beziehungsweise wie sicher sind Sie?
Tatsächlich ist das unsere Studie ein Beitrag von vielen Beiträgen, die das untersuchen, die Instabilitäten untersuchen. Wir haben nun, ich denke, das erste Mal tatsächlich die Geschwindigkeiten untersucht dort, sozusagen die ganze Antarktis betreffend. Aber wir stehen da in keiner Form alleine, sondern es ist eine große Gruppe von Wissenschaftlern überall auf der Welt, die Instabilität in der Amundsensee untersuchen. Und wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass es instabil geworden ist, aber das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir diese Instabilität haben.
Haben wir noch Optionen, die den Prozess verzögern könnten?
Wir selber müssen überlegen, ob wir tatsächlich in die Antarktis eingreifen wollen. Das ist eine ganz schöne, furchtbare Vorstellung für die meisten. Die Antarktis ist der einzige Ort der Erde, wo Menschen wirklich nicht hin dürfen. Das ist der einzige unberührte Ort, da dürfen nur Forscher hin und das sind dann kleine Punkte auf einem großen Kontinent, einem Kontinent, der so groß ist wie Nordamerika, von Kanada bis Mexiko. Und ob wir da wirklich hingehen wollen und mit Maschinen, wenn Sie so wollen, das Ganze stoppen wollen, das ist eine wirklich horrende Vorstellung für die meisten Leute. Aber wir müssen eben leider sagen, dass wenn wir das nicht tun, wird uns der Meeresspiegelanstieg, der auch andere aus anderen Gründen, der Meeresspiegel steigt auch aus anderen Gründen an, aber der aus der Westantarktis wird uns tatsächlich beschäftigen und auch dramatisch beschäftigen.
Soweit Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er berichtete über die aktuelle Studie zu den nicht ganz so aktuellen Instabilitäten im Eispanzer der westlichen Antarktis. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Mit einem gemeinsamen Brief an die EU-Kommission haben die Bundeslandwirtschaftsministerin und ihre Kollegin aus dem Umweltressort jetzt ihren Güllestreit genannten Konflikt beigelegt. In Zukunft sollen schärfere Regeln fürs Düngen gelten, um das Grundwasser besser vor Nitrat zu schützen. Was im Einzelnen beschlossen wurde, fasst Volker Findhammer zusammen.
Viel Zeit hätte sich die Bundesregierung nicht mehr lassen können mit der Einigung. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom vergangenen Juni drohen Strafzahlungen von mehr als 800.000 Euro pro Tag, wenn die Nitratbelastung im Grundwasser an vielen Orten in Deutschland nicht spürbar verbessert wird. Dabei hatte die Bundesregierung die Düngeverordnung erst vor 2 Jahren angepasst, aber die EU-Kommission mahnte weitere Beschränkungen an. Das Nitrat gelangt vor allem beim Düngen in die Umwelt und ist potenziell gesundheitsgefährdend und vor allem für Säuglinge gefährlich. Jetzt spricht Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von einem guten Gesamtpaket, auf das man sich gemeinsam mit den Bundesländern verständigt habe. Im Vordergrund stehen weitere Beschränkungen in den besonders stark belasteten Agrarregionen.
Und da sagen wir ganz klar, Düngung muss dort ganz gezielt um 20% reduziert werden. Das ist ein enormer Aufwand für die Landwirte. Das heißt auch, dass es zu Ertragseinbußen kommt. Aber wichtig ist, dass das Grundwasser in Ordnung ist.
Außerdem dürfen pro Jahr nicht mehr als 170 Kilogramm Stickstoff je Hektar aufgetragen werden. Und es soll eine um bis zu 4 Wochen verlängerte Sperrzeit geben, in denen das Düngen in den belasteten Gebieten nicht erlaubt ist. All das soll differenziert geschehen, um die Landwirtschaft insgesamt nicht zu stark zu beeinträchtigen. Darüber hinaus sollen in Hanglagen noch breitere Randstreifen nicht gedüngt werden, um den Nitrateintrag aus den angrenzenden Feldern in die Gewässer zu bremsen. Für extensiv wirtschaftende Landwirtschaftsbetriebe und Ökobetriebe, die so nachhaltig und ressourcenschonend düngen, dass sie nicht zur Gewässerbelastung beitragen, gelten Ausnahmen.
Kurzum, wir werden insgesamt die Düngung in Deutschland nachhaltiger gestalten, den Gewässerschutz deutlich verbessern, ohne dass die landwirtschaftlichen Betriebe über das erforderliche Maß hinaus eingeschränkt werden.
Betont Klöckner und Umweltministerin Svenja Schulze setzt darauf, mit diesen Verschärfungen das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland endlich beenden zu können und Strafzahlungen zu vermeiden. Außerdem beuge man damit steigenden Trinkwasserpreisen vor und schütze die Artenvielfalt. Der Deutsche Bauernverband lehnt vor allem die erweiterten Beschränkungen in den sensiblen Gebieten ab und fordert noch kleinteiligere Lösungen ein.
Wir haben im Moment die Situation, dass sehr weiträumig Gebiete ausgewiesen sind, obwohl die Grundwassermessstellen zum großen Teil in Ordnung sind, dort keine Probleme bestehen. Und da sagen wir, hier muss noch auf Länderebene nachgebessert werden, hier muss die verschärfte Anforderung fokussiert werden auf die tatsächlich belastete Messstelle.
Sagt der Sprecher des Bauernverbandes Axel Finkenwirt. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft verweist dagegen auf die deutlich steigenden Kosten für die immer aufwendigere Wasseraufbereitung des Trinkwassers und spricht sich gegen weitere Ausnahmen aus. Auch Greenpeace spricht davon, dass die Vorschläge immer noch große Schlupflöcher offen lassen und fordert die EU-Kommission dazu auf, Klöckners faulen Kompromiss abzulehnen.
Nach monatelangem Streit gibt es eine Einigung auf schärfere Düngeregelungen. Aus Berlin dazu Volker Findhammer. Schlick und Sand, Wattwürmer und weite Blicke. Das Wattenmeer ist ein auf der Welt einmaliger Lebensraum. Bei Ebbe zieht sich das Wasser 2-mal am Tag zurück, um dann allmählich wieder heranzuströmen. Seit 10 Jahren zählt das Wattenmeer zum UNESCO-Weltnaturerbe und das wird gefeiert an unterschiedlichen Orten auch den Sommer über. Wattführungen und vogelkundliche Touren stehen auf dem Programm, Dünen- und Strandwanderungen und Exkursionen mit dem Schiff. Das Tempo im Wattenmeer ist mäßig, die Transportmittel bisweilen nostalgisch. Die Reportage von Axel Schröder.
Gemächlich von 2 Pferden gezogen, zuckelt der postgelbe Wattwagen von Neuwerk aus über die weite dunkelgraue Fläche, über den Meeresboden der Nordsee, der bei Ebbe trocken liegt. Das Ziel, die Vogelwarte auf der kleinen Insel Schahörn. Dicht an dicht, soweit das Auge reicht, kleine Sandhäufchen, die Hinterlassenschaften der Wattwürmer. Sie zeigen, wie produktiv dieser Lebensraum ist, erklärt der Leiter des Nationalparks Klaus Jahnke vorn auf dem Kutschbock.
Die Wahrheit ist die, dass die Produktivität dieses Lebensraumes ungefähr vergleichbar ist mit der des tropischen Regenwaldes. Also eine sehr hohe Dynamik, die hier drin steckt. Das, was der Wissenschaftler als Turnover-Rate bezeichnet, also sozusagen die Geschwindigkeit, mit der alles wieder umgesetzt wird, die ist so extrem hoch hier, dass man gar nicht sieht, was alles produziert wird. Aber es wird produziert.
Die Grundlage für die immense Biomasse unter dem Wattboden bilden Milliarden von braungrünen, mit dem bloßen Auge kaum erkennbaren Kieselalgen.
Und die nächsten, die dann daran fressen, sind ganz, ganz kleine Krebschen oder kleine Würmer oder kleine Schnecken und so weiter. Und die wiederum werden dann gefressen von den Vögeln zum Beispiel.
Den Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer gibt es schon seit 1990. Als UNESCO-Weltnaturerbe wurden die Wattflächen auf niedersächsischem und schleswig-holsteinischem Gebiet vor genau 10 Jahren anerkannt. Der Hamburger Teil folgte 2 Jahre später. Und seitdem, erklärt Nationalparkleiter Jahnke, hätte das Areal eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht, ganz ohne Zutun des Menschen.
Viele Dünenbereiche haben sich entwickelt zu Salzwiesenbereichen. Es gibt sogar mittlerweile auf Nigehörn Bäume, die da wachsen. Dass das alles so schnell passiert, davon sind wir erstmal nicht ausgegangen.
Die Kutsche verlässt den Wattboden, rumpelt über den Sandboden von Nigehörn, dann durch einen Priel, also einen breiten Bach im Watt, und erreicht Schahörn. Ein schmaler Weg führt zur Vogelstation. Brandseeschwalben, Heringsmöwen und Austernfischer segeln über die grüne Dünenlandschaft. Seit Anfang März macht der 24-jährige Jan-Luca Roth seinen Bundesfreiwilligendienst als Vogelwart auf der Insel, wohnt 6 Monate lang ganz allein auf Schahörn.
Jetzt ist das meiste halt, dass ich hier mich auf den Inseln kaum bewegen kann, sondern wenn dann in der Verlandungszone zwischen den beiden Inseln unterwegs bin, ja, weil die ganzen Brutvögel hier sind. Das wäre eine zu große und intensive Störung, wenn ich ständig hier durchs Gebiet laufe, die immer hochscheuche. Es käme zu viel Brutaufgaben und das wollen wir natürlich nicht.
Die Einsamkeit macht Jan-Luca Roth nicht zu schaffen, im Gegenteil. Braun gebrannt mit Schirmmütze, dickem Strickpulli und Fernglas vor der Brust, erzählt der junge Vogelwart von den heftigen Stürmen, die er hier draußen schon erlebt hat.
Die ganzen seltenen Vögel, die man sonst fast nie zu Gesicht bekommen kann, dunkler Sturmtaucher, Eistaucher, Wellenläufer, kann man alles halt beobachten, wenn man sich dann einfach hinstellt. Und auch die ganzen anderen Zug- und Rastvögel, tausende Limikolen und die ganzen Möwen, alles ist ganz dicht, weil die ganze Insel, die Hälfte verschwindet. Alles kommt viel näher, rückt viel dichter zusammen. Das Wetter ist extremer. Und wenn dann noch die Sonne rauskommt und man einen genialen Blick hat, ich hatte dann noch Regenbogen und alles ein bisschen sehr romantisch dann in dem Moment, aber sehr genial, einfach ja, so dicht dran zu sein.
Eine Dreiviertelstunde später geht es zurück zum Wattwagen. Noch vor dem Einsetzen der Flut muss das Watt wieder durchquert werden. Neben dem Wagen mit den angespannten Pferden zeigt der Vogelwart die 3 Gitterboxen mit den Fundstücken seiner Spaziergänge auf der Insel.
Alles Mögliche, man kann sich das gar nicht vorstellen. Leuchtstoffröhren aus den Tankern, Bälle vom Strand, Kanister, in denen Öl, irgendwelche Flüssigkeiten transportiert werden, Plastiksäcke, ja, viele Glasflaschen auch. Das sind so die Hauptsachen, die man hier findet, aber ich habe auch schon Spritzen gefunden zum Beispiel.
Jan-Luca Roth greift sich die ersten Wasserkanister, die der Wattwagen mitgebracht hat, sein Vorrat für die nächste Woche. Fließend Wasser gibt es auf Schahörn nicht, dafür aber, freut sich der Vogelwart, ein schnelles Internet und vor allem viel Natur, Ruhe und Einsamkeit.
Eindrücke von der kleinen Insel Scharhörn, dem nördlichsten Punkt Hamburgs, der im Wattenmeer liegt. Erst starben die Esskastanien, dann die Ulmen und die Rosskastanien. Jetzt bedroht eine weitere eingeschleppte Baumkrankheit, die Bergahorne. In der Forstwirtschaft spielen diese Bäume zwar keine große Rolle, in Städten allerdings schon, vielleicht aber nicht mehr lange.
Vielerorts im Rheinland und Ruhrgebiet dröhnen derzeit die Kettensägen. Bergahorne müssen daran glauben, weil sie schwer erkrankt sind. Erkrankt an einer sehr ansteckenden Pilzerkrankung, der aus Nordamerika eingeschleppten Rußrindenkrankheit. Allein in Bonn sind in den vergangenen Monaten schon fast 600 Ahorne gefällt worden, sagt Dieter Fuchs vom Amt für Stadtgrün.
Wir können nichts tun. Also um die Ausbreitung zu verhindern, kann man letztendlich nur wirklich die betroffenen Bäume fällen und dann auf vielleicht einen feuchten und nicht so heißen Sommer zu hoffen.
Der Krankheitserreger schlummerte wahrscheinlich schon länger unbemerkt im Inneren der Bäume. Der Hitzesommer 2018 hat die Ahorne dann so geschwächt, dass sie den Erregern nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Und plötzlich ist die Rußrindenkrankheit auf breiter Front ausgebrochen. Betroffen sind vor allem die Wälder in den Ballungsgebieten, in denen es noch etwas heißer und trockener war als auf dem Land. Der Baumsachverständige Jürgen Kutscheid aus Krefeld.
Mir sind eigentlich fast keine Bestände bekannt, wo ich dann bei genauerem Hinsehen keinen Rußrindenpilz finden kann. Und erschreckend ist, wenn man eine Kontrolle durchgeführt hat, dann kommt man teilweise 4 Wochen später wieder. Und dann sind Bäume, die vorher noch recht vital ausgesehen haben und noch keine Anzeichen auch von aufplatzender Rinde oder sowas gezeigt haben, die sind dann befallen. Und das geht sehr schnell.
Auch in Köln sterben die Bergahorne. Dabei haben die Stadtgärtner noch alle Hände voll mit anderen Baumkrankheiten zu tun. Unter anderem mit dem Eschentriebsterben, einer aus Japan eingeschleppten Pilzerkrankung. 200 Eschen mussten in jüngster Zeit in Köln gefällt werden. Und es werden nicht die letzten gewesen sein, erklärt Johannes Stuffrein von der Stadt Köln.
Das Problem bei diesem Erreger ist, es gibt keine Möglichkeiten der Eindämmung. Er ist hochmobil. Die Pilzsporen sind sehr leicht. Die werden weit über den Wind übertragen. Eine Möglichkeit im urbanen Bereich wäre es zum Beispiel, das Laub einzusammeln, weil da der Pilzerreger bzw. die Sporen sich über den Winter entwickeln und dann im Frühjahr abgegeben werden.
Und die nächste Baumseuche steht gewissermaßen vor der Tür. Der Platanenkrebs, eingeschleppt aus Nordamerika, breitet sich in Frankreich rasch aus und ist der Grenze nicht mehr fern. Jürgen Kutscheid.
In Deutschland ist noch kein einziger Fall bekannt geworden. Ich gehe aber davon aus, da die Verbreitung ja auch fortschreitend ist, dass er dann irgendwann über die Grenze rüberschwappt. Und der wird also schon kommen.
Mit Hygiene ließe sich schon viel gegen den Vormarsch der Baumkrankheiten erreichen. Nach der Arbeit an kranken Bäumen muss das Werkzeug desinfiziert werden, betont Kutscheid.
Das geht zum einen über Hitze, also Bunsenbrenner beispielsweise, den man dann dabei hat. Das geht ganz schnell. Und es gibt aber auch zugelassene Desinfektionsmittel, in die man dann die Sägen oder anderen Schnittwerkzeuge eintauchen kann. Das sollte man schon machen. Vor allen Dingen nicht mit den Schnittwerkzeugen, die man an den erkrankten Bäumen benutzt hat, dann an gesunde Bäume rangehen.
Um aber das Einschleppen immer neuer Baumkrankheiten zu verhindern, müssten die Importbestimmungen radikal geändert werden. Die Einfuhr von lebenden Bäumen aus anderen Erdteilen müsste komplett verboten werden. Nur die Einfuhr von deren Samen dürfte noch erlaubt bleiben. Damit würde die Übertragung von Krankheiten unwahrscheinlich.
Steffen Michel war das über eingeschleppte Baumkrankheiten, die hier große Schäden verursachen. Aktuell ist gerade der Bergahorn besonders betroffen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Zinsen sind niedrig und bleiben es vorerst wohl auch. Im Moment ist mit Aktien oder Investmentfonds mehr Geld zu verdienen, vorausgesetzt man kauft sie günstig und gibt nicht zu viel fürs Handeln aus. Verhältnismäßig erschwinglich sind sie bei Wertpapierbrokern und Direktbanken. Anja Nils mit dem Verbrauchertipp.
Wer Aktien oder Aktienfonds kaufen oder verkaufen möchte, benötigt dafür ein Wertpapierdepot, ein Konto für Wertpapiere. Der Anleger kann über dieses Konto Aktien kaufen oder verkaufen, lagern und jederzeit sehen, wie viel die Papiere gerade wert sind. Dieser Berliner Fotograf beschäftigt sich seit 20 Jahren nebenbei mit Aktien und checkt einmal am Tag sein Depot auf dem PC.
Also unterm Depot hat man früher tatsächlich einen Ort, einen Raum, einen Korb, einen Schrank, einen Tresor verstanden, wo die Aktien in Papierform lagerten. Auch heute kann man noch verlangen, dass einem die Aktien als Urkunde ausgehändigt werden, aber tatsächlich läuft das alles elektronisch.
Ein solches Aktienkonto gibt es bei Banken oder spezialisierten Wertpapierhändlern, sogenannten Brokern. Aktuell sind in Deutschland rund 22 Millionen Depots im Einsatz. Die Kosten für ein Depot sind je nach Anbieter unterschiedlich, erklärt Sarah Zinnecker von Finanztipp. Am preiswertesten kaufen oder verkaufen Anleger Wertpapiere bei Brokern, die auf den Wertpapierhandel spezialisiert sind und nichts drumherum anbieten.
Die verlangen meistens gar keine Depotführungsgebühr und eine feste Gebühr für den Kauf und für den Verkauf von Wertpapieren. Etwas teurer sind dann die Direktbanken oder die Onlinebanken. Da hat man ja meistens neben dem Depot dann auch noch ein Girokonto oder eine Kreditkarte. Da bezahlt man ein bisschen diese Bankdienstleistungen auch noch mit. Und am teuersten sind eigentlich Depots bei Filialbanken.
Ein verbraucherfreundliches Depot sollte möglichst günstig sein, da sämtliche Gebühren erst wieder mühsam mit der Rendite erwirtschaftet werden müssen, so Zinnecker. Aber auch wenn das Depot kostenfrei ist, muss man für das Handeln, also das Kaufen oder Verkaufen von Wertpapieren, eine Gebühr bezahlen. In der Regel zahlen Anleger umso mehr für den Kauf von Wertpapieren, je mehr Geld sie anlegen. Nicht so bei einigen Brokern. Unabhängig von der Anlagesumme werden zum Beispiel bei Flatex und der Onvista Bank nur 6,75 Euro bzw. 7 Euro pro Transaktion fällig. Zusätzliche Gebühren fallen nicht an. Wer jedoch alle seine Bankgeschäfte unter einem Dach erledigen möchte, für den können auch Depotangebote von Direktbanken eine gute und kostengünstige Lösung sein, meint Sarah Zinnecker.
Bei den Onlinebanken ist es oft so, dass die Gebühr für den Kauf oder den Verkauf steigt, je mehr ich investiere. Aber diese Kosten sind auch nach oben hin gedeckelt und sind immer noch vernünftig und gut. Da empfehlen wir zum Beispiel die Consorsbank, die Comdirect, die ING oder auch die DKB.
Der Fotograf aus Berlin hat sein Depot bei einer Direktbank, die kostenlos Girokonten und Depots führt. 3 bis 4 Mal im Jahr kauft oder verkauft er Aktien. Die Gebühren für die Transaktionen seien dabei transparent.
Wenn man so ein Online-Depot führt und man möchte einen Titel kaufen oder verkaufen, dann bekommt man in der Regel eine Liste von Anbietern dieses Wertpapiers. Und da kann man in der Regel auch ablesen, was jetzt an Courtage- oder Brokergebühren anfällt, wenn man sowas kauft oder verkauft.
Dann muss man nur noch Glück haben oder ein gutes Händchen und vor allem Geduld.
Es gibt ja so einen berühmten Spruch von Costolani, der gesagt hat, leg die Aktien in den Keller wie einen guten Wein und schau nach 20 Jahren mal, was daraus geworden ist.
Der Verbrauchertipp von Anja Nils. In diesem Frühsommer waren viel weniger Falter unterwegs als vor einem Jahr. Das ist das Ergebnis der NABU-Mitmachaktion Insektensommer Anfang Juni. Einer allerdings ist 3-mal häufiger beobachtet worden als 2018, der farbenprächtige Distelfalter, teilt der Naturschutzbund mit. Der Distelfalter kommt fast überall auf der Welt vor und fliegt im Frühjahr immer aus dem Süden zu uns. Mit etwas Glück lassen sich in einer Stunde manchmal Dutzende oder sogar über 100 Exemplare sehen, auch noch in den kommenden Wochen. Der NABU und sein Partner naturgucker.de wollen dies nutzen, um mehr Informationen über die Falter zu gewinnen. Mit der kritischen Situation am Golf und dem Eurobudget befasst sich gleich Dirk-Oliver Heckmann in den Informationen am Mittag. Soweit Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.